Wer von uns ist gerne allein? Es gibt Einzelne doch, ja. Ja, also hin und wieder, situativ, jawohl. Aber wir haben einen Gott, der nicht gerne allein ist. Habt ihr das gewusst? Gott ist nicht gerne allein. Deshalb ist er eine Dreieinigkeit. So hat er immer Gemeinschaft, ist ganz einfach. Es sind immer zwei andere da. Und die sind so eng mit ihm zusammen, dass immer eine Einheit besteht. Aber Gott wollte noch mehr. Ich stelle es mir so vor, Gott ist Liebe, sagt die Bibel, und er besteht so quasi aus Liebe und die braucht irgendwo ein Objekt zum Lieben, dass die Liebe irgendwo rausfließen kann. Also machte er Menschen. Doch leider, wie wir wissen von Adam und Eva, ja, haben sie diese Liebe abgewiesen und sich für ein Leben ohne Gott entschieden. Das war Sünde und Sünde im Alten Testament, wie wir gesehen haben, war ja noch nicht vergeben, sondern erst bedeckt. Mit dem Gnadendeckel haben wir das gesehen. Aber Gott gab nicht auf. Gott hat immer wieder Menschen versucht zu erreichen. Ja, gebt euch etwas frische Luft, das ist gut, jawohl, dann schlaft ihr nicht ein. Aber ich denke, es wird eine heiße Predigt. Ich predige nicht übers Feuer, eigentlich sollte ich übers Wasser predigen, gibt es ja auch. Aber naja, trotzdem, hier kommt eine Feuersäule vor, eine Rauchsäule. Gott zog in einer Feuer- oder Rauchsäule mit Israel durch die Wüste, weil er bei ihnen sein wollte. Und er erwählte sich einen speziellen Freund unter den Menschen, den Mose, das haben wir gesehen. Der wollte ja, also die Rauchfeuersäule, da erinnere ich euch an dieses Bild hier. Und dann der Mose, das haben wir auch schon gesehen, das Zelt der Begegnung, das er geschaffen hat. Und das Zelt war der erste Ort, wo Gott begegnet werden konnte, wo Gott Gemeinschaft haben konnte mit den Menschen. Und etwas später sagt Gott zu Mose, er soll eine besondere Kiste anfertigen, die sogenannte Bundeslade. Und dort steht in 2. Mose 5, 25, Vers 10 über diese Lade auch geschrieben: Dort will ich dir begegnen und mit dir reden vom Gnadenstuhl aus, der auf der Lade ist, mit dem Gesetz zwischen den beiden Cherubim. Also Gott war nicht in der Kiste drin, sondern über der Kiste. Ja, und dort war wieder ein Begegnungsort. Gott suchte die Begegnung mit Menschen. Er wollte immer nahe sein, den Menschen. Viele Jahre später erlaubte Gott dem König Salomo, ihm einen Tempel zu bauen, damit Gott dort wohnen konnte. Die Bundeslade wurde auch dort hineingestellt und das war der dritte Ort, wo man Gott persönlich begegnen konnte. Weil Israel aber kein Interesse hatte, ja, schickte Gott sie in die Gefangenschaft nach Babylon. Und der Tempel wurde unter Nebukadnezar vollständig zerstört. Weg war er. Etwas später, als Israel wieder ins Land durfte, bauten sie einen zweiten Tempel. Unter Nehemia, Esra und Zerubbabel, das sind so die Namen, die da wichtig sind, können wir nachlesen in den entsprechenden Büchern, Nehemia, Esra. Aber da war nur ein Problem, das Allerheiligste war leer. Da war keine Bundeslade mehr drin, denn die war im Exil in der Gefangenschaft verloren gegangen. Ein Tempel ohne das Zeichen der Gegenwart Gottes. Und der jüdische Talmud beschreibt, dass auch die sichtbare Herrlichkeit Gottes, diese Shekinah, das ist ein hebräisches Wort, das für die Herrlichkeit Gottes gebraucht wird, dass diese Herrlichkeit nicht in diesem Tempel war und dass auch der Geist Gottes und der Geist der Prophetie fehlten in diesem Tempel. Tragische Geschichte. Ja, der letzte Prophet im Alten Testament, wer weiß, wie der heißt? Nein? Malachi. Malachi, okay. Okay. Nach diesem dauerte es 400 Jahre, bis Gott wieder sprach. Da war eine Ruhezeit, eine Zeit ohne Prophetie. Aber schließlich tritt Gott wieder ein in die Szene und sagt, ich will Gemeinschaft haben mit den Menschen. Ich will das wiederherstellen. Denn da war ja immer noch das Problem der Sünde, das die Menschen von Gott trennte. Sie war ja erst bedeckt mit diesem Gnadendeckel, aber eben noch nicht vergeben. Also kommt das Evangelium rein. Wir hören die Geschichte von Jesus, wie er geboren wird, wie er lebte. Und Gott sandte seinen Sohn zu den Menschen, um das Sündenproblem zu lösen. Und da lesen wir in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dazu kam Christus in die Welt. Ich staune immer darüber, immer wieder, wie wunderbar das Gott gemacht hat. Gottes Gerechtigkeit wurde nicht angetastet. Die besteht immer noch, aber seine Liebe, seine Gnade wurde sichtbar durch seinen Sohn. Seine beiden großen Attribute, die Gerechtigkeit Gottes, die keine Sünde zulässt, und die Liebe Gottes, die vergibt. Beides ist vorhanden und wird so schön dargestellt. Und durch den Tod Jesu war die Trennung zwischen Menschen und Gott aufgehoben. Endlich konnte wieder diese Gemeinschaft bestehen. Halleluja, jawohl. Ah, ist so schön. Heute Morgen war ich in einer Gemeinde, die traute sich niemals Halleluja zu sagen. Hier fühle ich mich wohl, jawohl. Genau. Und nun ist die Möglichkeit für jeden da, die Beziehung zu Gott wieder anzunehmen. Aber das war für Gott noch nicht genug. Er sah, dass die Menschen wie verirrte Schafe umherliefen, die einen Hirten brauchen. Und deshalb sandte er an Pfingsten, was? Den Heiligen Geist, Halleluja, den Geist der Kraft, der Geist der Liebe, der Geist der Erkenntnis, der ewige Geist, der Heilige Geist, der Geist der Heilung, der Geist der Freude, der Geist der Weisheit, der Geist, der alles für uns ist, was wir brauchen, um in den Menschen selbst drin zu wohnen. Nun war die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wieder völlig hergestellt. Perfekt, wie sie eben sein kann, solange wir hier noch auf der Erde sind. Die Tür steht jedem Menschen offen. Gott, der Heilige Geist, lebt in uns Gläubigen. Und Paulus sagt auch später, dass auch Christus in uns lebt. Also der Heilige Geist lebt in uns. Christus lebt in uns. Sheila hat diesen Vers auch schon gezeigt. Und wo Christus ist, da ist auch der Vater. Denn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Okay, also die perfekte Dreieinigkeit wohnt in uns. Habt ihr das mal schon mal gehört? Das ist doch großartig. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir hier sind. Jawohl. Ja, diesen Vers habe ich übersprungen, weil im Alten Testament, da war ja eben der Sühnedeckel, das Sündenproblem war noch nicht gelöst und Jesus wurde für uns zum Sühneopfer. Wie es hier heißt, er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, nicht alleine aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und alle Welt soll hören, haben wir vorher gesungen. Jawohl. Die Gemeinde Jesu lebte nach Pfingsten einige Jahrzehnte mit dieser klaren Überzeugung, Gott wohnt in uns. Aber mit der Zeit wurde der christliche Glaube zur Staatsreligion. Der Vers ist auch schon so. Und die Menschen begannen sich als Christen zu bezeichnen, auch wenn sie gar keine Wiedergeburt erlebt hatten. Ja, sie sagten, ich bin Christ, aber sie waren gar nicht wirklich. Kommt das bekannt vor? Kennen wir heute auch. Aber Gott ganz außen vor lassen wollten sie dann doch nicht. Sie hatten eine Idee, wie man das Problem lösen könnte. Dass Gott doch irgendwie nahe bei ihnen sein sollte, aber nicht einfach nicht in ihnen, aber irgendwo in der Nähe. Also bauten sie wieder Gebäude und verfrachteten Gott in diese Gebäude. Mit der Zeit wurden diese immer größer. Wir haben hier in Schötz eine riesige Kirche. Die La Sagrada Familia in Spanien, die ist die höchste Kirche der Welt, sagt man. Diese Gebäude, die brauchten nun einen Namen. Tempel konnte man sie nicht nennen, das war soweit klar. Also nahmen sie damals einen griechischen Begriff, der allerdings eine völlig andere Bedeutung hatte. Dieser griechische Begriff heißt Ekklesia. Und das Wort Ekklesia, das hat Jesus erfunden, als er sagte, auf diesen Fels Damit meint er, also damit hat er auf Petrus gezeigt und dann auf diesen Fels will ich meine Ekklesia bauen, meine Gemeinde bauen. Das Wort Ekklesia bedeutet Gemeinde oder eine Gruppe von Menschen, die abgesondert für Gott leben. Und aus der Ekklesia wurde dann später auf Französisch Église oder Spanisch Iglesia oder Church oder Kirche oder was auch immer man für eine Sprache benutzt. Dieses Wort hat sich durchgesetzt für ein Gebäude. Hallo? Das bezeichnete ursprünglich eine Gruppe von Menschen, die hingegeben Gott anbeten und ihm nachfolgen. Jetzt ist es ein Gebäude. Da ist etwas falsch gelaufen. Aber das war nicht das, was Gott vorhatte. Der Apostel Stephanus, habt ihr den schon mal gehört? Apostelgeschichte 7 kommt er vor. Da erzählte er den Menschen, die ihn zuhörten, auch wie das Ganze entstanden ist, über Tempel und so. König Salomo hat den gebaut und dann lesen wir hier, König David bat Gott, ein festes Heiligtum für die Israeliten bauen zu dürfen. Salomo durfte es dann für Gott bauen, aber der Höchste, und jetzt kommt's, der Höchste wohnt doch nicht in Häusern, die Menschenhände gemacht haben. Der Prophet, und damit zitiert er Jesaja, sagt das so: Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist meine Fußbank. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bitte schön bauen, sagt der Herr. Wo wollt ihr denn eine Bleibe für mich finden? Habe ich denn nicht das All und das Alles mit eigener Hand erschaffen? Gott ist so viel größer, den kann man weder in eine Kiste noch in eine Kirche stecken. Er wohnt weder da vorne in dieser großen Schözerkirche, noch wohnt er hier in diesem Raum, den wir Oikos nennen. Entschuldigung, ja, es ist so. Nein, er wohnt in uns. Halleluja. Er hat sich Menschen ausgesucht, dich und mich, um in uns zu wohnen. Halleluja. Paulus sagt auch in Athen, als er zu den Griechen predigte, folgendes: Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Also nochmals eine kurze Rückblende. Gott war in der Rauch- und in der Feuersäule. Gott war im Zelt der Begegnung. Gott war über der Bundeslade. Gott war im ersten Tempel. Gott war nicht mehr im zweiten Tempel. Aber Gott wohnt überhaupt nicht in Gebäuden. Das ist nur so, das war so vorübergehend. Weder in Kirchen noch im Oikos. Gott lebt in Menschen. Anstatt in einem Tempel aus Stein, lebt er heute in einem Tempel aus Fleisch. Paulus sagt in 1. Korinther 3, 16: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das sind doch gute Nachrichten. Wir sind nie allein. Der Mensch wird buchstäblich zum Tempel. Ich weiß, die Medizin hat da versucht, irgendwas, die Seele zu finden oder den Geist zu finden oder was auch immer. Man kann so vieles nicht erklären. Vom Körper ist es einfach ein Wunder. Aber was auch die Medizin und was auch irgendwelche Scans am Flughafen nicht sehen, ist, dass Gottes Geist in uns wohnt. Aber wir spüren es, wenn wir andere Menschen sehen, dass Gottes Geist in ihnen wohnt oder auch nicht. Weil Gottes Geist uns Zeugnis gibt. Okay. In Johannes 14, das ist so eine wunderbare Stelle, da sehen wir alle drei Personen der göttlichen Dreieinigkeit, wie sie in uns wohnen. Johannes 14, Vers 17, da ist der Geist der Wahrheit. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist. Johannes 14, Vers 20, drei Verse später. An jenem Tag, sagt Jesus, werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater und ihr seid in mir und ich bin in euch. Okay, der Heilige Geist ist in uns, Christus ist in uns. Und nochmal drei Verse weiter, Vers 23, Johannes 14, sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das heißt, der Vater residiert in uns. Er nimmt Wohnung, das ist nicht eine Mietwohnung sondern oder ein Besuch, sondern er wohnt dauerhaft, weil es sein Besitz ist, wenn wir unser Leben ihm übergeben haben. Es ist daher kaum verwunderlich, dass Jesus in seinem wunderbaren Gebet in Johannes 17 genau auch dies gebetet hat. Da sagt er, ich bitte aber nicht allein für sie, das sind die Jünger, die ihm zugehört haben, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das sind wir. Dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Kompliziert, wer da alles in wem ist, aber letztendlich läuft es darauf raus, wir sind mit Gott sowas von verbunden. Wir sind untrennbar mit ihm zusammen. Er ist immer da, wo wir sind. Er ist in uns. Und im nächsten Kapitel, im nächsten Kapitel, Johannes 15, führt Jesus dies noch weiter aus. Da ist ja das bekannte Beispiel von, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in euch, der bringt viel Frucht. Aber getrennt von mir bringt ihr keine Frucht. Könnt ihr nichts tun, bringt nichts. Absolut für nichts. Aber in mir, da geschieht etwas. Ich habe euch hier so ein Bild, wo man sich das etwas vorstellen kann. Jesus ist der Stamm. Wir sind die Zweige oder die Triebe, an denen die Trauben wachsen. So wie die Triebe mit dem Stamm verbunden sind, so sind auch wir mit Christus verbunden. Es ist ein und derselbe Stamm, es ist eine Pflanze. Und nur in dieser Einheit, nur in dieser Verbundenheit miteinander erfüllt diese Pflanze den Zweck, nämlich Frucht zu bringen, damit wir guten Wein zu trinken haben. Oder auch Traubensaft, ja. Okay. Wo wachsen die Trauben? Am Stamm? Helft mir. An den Zweigen? Ah, ja, am Stamm, da wachsen keine. Seltsam, hä? Der Weinstock braucht die Triebe, um Frucht zu produzieren. Der Stamm bringt keine Frucht, wenn er keine Triebe hat. Und die Triebe bringen keine Frucht. Also es gäbe sie gar nicht, wenn sie nicht am Stamm wären zuerst mal. Und wenn man sie ausreißt, dann bringen sie auch keine Frucht mehr, wenn sie nicht mit dem Stamm verbunden sind. Christus ist der Stamm. Du bist der Trieb, der daraus wächst. Du bist in Christus und Christus ist in dir. Sein Lebenssaft ist in dir und fließt durch dich und bringt letztendlich Frucht. In dieser Verbundenheit ist das möglich. Jesus versucht so mit vielen Bildern, er hat noch andere Bilder, gehe ich jetzt nicht darauf ein, diese Verbundenheit so klar und deutlich zu machen, dass wir es irgendwie begreifen können. Und Paulus bringt es dann noch besser auf den Punkt, diesem Vers, den wir schon am Anfang gesehen haben, da sagt er im Galater 2,20, ich lebe, jawohl, wer von euch lebt? Gut. Ich lebe, doch nun nicht ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Wer kann das sagen? Halleluja, Christus lebt in mir. Jawohl, und wenn Christus in mir lebt, dann auch der Heilige Geist und auch der Vater, die gesamte Dreieinigkeit ist in uns. Halleluja. Und in Kolosser 1, 26 schreibt Paulus von einem Geheimnis, das seit ewigen Zeiten dem menschlichen Geschlecht verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen enthüllt wurde, ein Geheimnis. Und hier ist die Lösung. Die Lösung ist, Christus lebt in euch. Und er ist eure Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis, das verborgen war, jetzt ist es offenbar. Und ja, könnte es sein, dass wir dieses Geheimnis noch nicht wirklich in der Tiefe erfasst haben? Könnte sein. Also ich glaube, Gott wartet bei all seinen Kindern sehnsüchtig darauf, dass sie es begreifen, wer sie eigentlich sind, wer in ihnen wohnt. So sagt auch Römer 8, Vers 19, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes endlich offenbar werden. Die Schöpfung, die Bäume, die Erdbeeren, die Weinstöcke, die Gräser, die Tiere, die Menschen. Die Schöpfung wartet, weil sie Gottes Reich sehen will, weil sie Gott sehen will in uns. Und die Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Wir. Mit anderen Worten, wir sind in Gott und Gott ist in uns. Gott hat es so gemacht und will es so. Und die ganze Schöpfung wartet darauf, dass es offenbar wird. Die Engel wissen es. Und sie möchten es auch für sich haben. Sie möchten auch so mit Christus verbunden sein. Können sie aber nicht, sie sind Engel. Auch Satan und seine ganzen üblen Geister wissen das, wie wir verbunden sind mit Christus, dass er in uns lebt. Und sie zittern vor dem Tag, an dem wir das erkennen. Nur wir sind manchmal so schwer von Begriff. Ja, ich auch. Aber es geht hier um fundamentale Wahrheiten, die direkt aus dem Munde Jesu kommen. Ich lese die Bibel im Moment so, dass ich jeden Vers, der davon spricht, in mir, in euch, Jesus in euch, Vater in uns, wir in Christus, dass ich das highlighte. Da sind so viele drin, so viele. Eine Wahrheit, die direkt aus dem Mund Gottes kommt und nicht deutlicher geschrieben sein könnte. Es geht nicht darum, gerettet oder verloren zu sein. Denn durch die Wiedergeburt ist das Sündenproblem gelöst. Es geht darum, dass wir hier und heute erkennen, dass wir, wer wir als Kinder Gottes sind. Das ist keine Muttermilch. Das ist nahrhafte, ja, haben wir keine Kotelett, ja genau, Steak. Feste Nahrung, jawohl, geistliche feste Speise. Es geht um fundamentale Wahrheiten Gottes und die sollten wir besser in uns aufnehmen, die sollen wir begreifen, darauf sollen wir stehen, die sollen wir uns verinnerlichen. Das soll uns prägen, das wollen wir niemals vergessen. Das sollen wir wirklich ernst nehmen. Es geht darum, dass der dreieinige Gott in dir Wohnung genommen hat, in deinem vergänglichen Körper. Ja, der Körper ist vergänglich, das wissen wir alle. 2. Korinther 4, 7 sagt, wir haben diesen Schatz, diesen Gott in irdenen Gefäßen. Ja, unser Körper wird mit einem irdenen Gefäß verglichen. Aber Gott ist in uns und wir sind in Gott und wir sind untrennbar zusammen. Wo ich bin, ist auch immer Gott. So wie dein Herz und deine Lunge immer bei dir und in dir sind, so ist auch Christus immer bei dir und in dir. Du kannst sie nicht lösen. Und Christus löst sich auch nicht von dir, denn er sagt ja, niemand wird die Gläubigen aus meiner Hand reißen oder aus der Hand meines Vaters reißen. Es ist interessant zu sehen, wie sich das anfühlen wird für jeden von uns, wenn wir ab heute, 21. Juni, Sommerbeginn 2026, wenn wir ab heute mit der festen Überzeugung leben, dass wir in jedem Augenblick bewohnt sind von Gott selbst. Dass Gott in uns ist. Eines kann ich dir versprechen, das wird Auswirkungen haben. Wenn du heute mit dieser Gewissheit hier rausgehst, das wird Auswirkungen haben. Jesus hat gesagt, es bringt Frucht. Also, ich habe hier ein paar aufgelistet. Resultat, genau. Taten und Worte. Diese Gewissheit wird dich wahrscheinlich davon abhalten, gewisse Dinge zu sagen oder zu tun. Möglicherweise. Vielleicht entscheidest du dich ab heute in bestimmten Dingen anders, weil du stärker im Bewusstsein lebst, dass Jesus jede deiner Taten und jedes deiner Worte sieht und hört. Das hat Auswirkungen. Christus in uns. Die Frucht, die aus uns entsteht, die kommt aus dem Saft, der in uns ist. Zweitens, Glauben und Freude. Diese Gewissheit wird auch deinen Glauben stärken und deine Freude und wird dich ermutigen, weil du permanent weißt, ich bin niemals allein. Jesus lebt in mir, der Heilige Geist ist in mir, der Vater selbst ist in mir. Ich bin niemals allein. Und wenn es mir schlecht geht, wenn ich eine Krise habe, hey, ich bin nicht allein, Gott, du bist da. Das ist gut zu wissen. Drittens, Frucht. Jawohl, Jesus hat gesagt, der Weinstock bringt Frucht, wo? Nicht am Stamm, sondern an den Trieben. Und weshalb entsteht diese Frucht? Weil die Triebe mit dem Stamm verbunden sind. Weil Christus in dir ist und du in ihm bist und ihr eins seid. Dann als nächstes Licht. Letzte Predigt, hört die nochmals an. Du bist das Licht der Welt. Weshalb? Weil Christus das Licht, das wahre Licht der Welt, das ursprüngliche Licht der Welt in dir ist. Du wirst leuchten und dein Umfeld wird dein Licht sehen und auf das wahre Licht aufmerksam werden, das Jesus ist. Amen. Und jetzt der fünfte Punkt, Heilung. Christus, der Heiler ist in dir. Wisst ihr, einer der Namen Gottes ist Yahweh Rapha, wo Raphael herkommt. Der Gott, der dich heilt. Jesus sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Jesus sagt, oder in dem Psalm, in Psalm 103 steht, lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Halleluja. Halleluja. Und Jesaja 53, Vers 5, heißt es, er hat unsere Sünden getragen und unsere Schuld auf sich genommen durch seine, wie heißt es? Ja, und durch seine Wunden ist uns Heilung geworden, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir haben diese Verheißungen. Gott ist der Heiler, das ist seine Identität. Er stellt wieder her, er ist der Schöpfer, der Erhalter, der Wiederhersteller, der Erneuerer. Er hat die Kraft, er hat das ganze Potenzial und er hat den Willen, das zu tun. Und nichts kann ihn aufhalten. Und dieser Geist Gottes, dieser Vater, dieser Christus lebt in uns. Das hat Auswirkungen auch auf unseren Körper. Seine Heilungskraft ist somit in dir. Und je mehr du von Jesus durchdrungen bist, umso mehr bist du konsequenterweise auch von seiner Heilungskraft durchdrungen. Das ist eine logische Folgerung. Und vielleicht für Menschen, die immer wieder mal an sich selber zweifeln, hier noch ein Punkt über das Selbstbild. Christus in dir heilt dein Selbstbild. Das ist nicht, du bist nicht unnötig oder unwichtig. Im Gegenteil, Gott hat dich erwählt, um in dir zu wohnen und durch dich sich selbst der Welt zu zeigen. Du bist der Schaukasten Gottes. Die Vitrine, wo er drin ist und von allen gesehen werden kann. Du bist geschaffen, damit Gott sich durch dich der Welt zeigen kann. Du zählst für ihn, du bist wichtig, du bist unendlich wichtig. Jeder von uns, dass Jesus in dir lebt, macht dich zu etwas ganz Besonderem. Ja, dann Liebe. Christus, durch Christus wohnt auch die Liebe Gottes in dir. Jesus in dir macht es dir möglich, dass du Menschen, die du vielleicht hassen würdest, weil sie dir Böses angetan haben, vergeben kannst. Einfach vergeben, grundlos vergeben. Nein, nicht grundlos, Jesus hat dir vergeben. Aber einfach so, das können andere Menschen nicht, aber wir können das, weil Jesu Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5. Jesu Liebe ist in dir. Du kannst sie weitergeben, du kannst vergeben, du kannst lieben, auch die nicht liebenswürdigen Menschen. Und Christus in dir hilft dir übrigens auch andere Christen zu ehren und zu schätzen, auch wenn sie manchmal ihre alte Natur zeigen und eher wie Bruder Hobel und Schwester Schleifpapier sind. Ja, das gibt es, aber Sheila hat am letzten Gebetsabend, letzten Mittwoch eine Aussage gemacht, bei der ich sofort wusste, das war ein Wort, das von Gott kam. Das war nicht ihres. Das war wie ein Blitz vom Himmel. Sie hat gesagt, wir müssen lernen, schnell sein zu vergeben. Die Zeit ist zu kostbar, um monatelang beleidigt zu sein und Seelsorge zu brauchen. Wir müssen lernen, schnell zu vergeben. Das ist ein Zeichen der Reife, dass Christus in uns lebt, dass seine Liebe sich in uns ausbreitet. Christus in dir macht dich mit allen anderen Glaubensgeschwistern zusammen fähig, in einer starken und gesunden und liebenden Einheit im Geist zu sein, eine Gemeinschaft, wie sie die Welt nicht kennt. Das ist ein Geschenk Gottes. So, das war die Einleitung, jetzt kommt die Predigt. Nein, ich bemühe mich langsam zum Schluss zu kommen. Ja, Fazit, das Wichtigste. Weshalb konnte Jesus all diese Wunder wohl tun? Was meinst du, die er getan hat? Kranke geheilt, Tote auferweckt, Stürme gestillt, Brot gegeben, vermehrt. Weshalb konnte er das alles tun? Ah, du hast die Bibel gelesen. Der Vater hat ihm alles gesagt. Ja, viele Menschen würden hier antworten, ja, er war ja Gott, oder? Wegen dem hat er alles gemacht. Ja, er war Gott, aber in Philipper 2, Vers 7 steht das Geheimnis, dass er zwar in Gottes Gestalt war, dass er es aber nicht ausnutzte, Gott gleich zu sein, sondern er beraubte sich selbst seiner Gottheit, entleerte sich selbst, er hat seine Göttlichkeit abgelegt. Das Wort, das Kenosis, das Wort hier gebraucht wird, heißt wie entleeren, einen Eimer ausleeren. Er hat seine Göttlichkeit für diese Zeit auf Erden abgelegt und tat alles in der Kraft seines Vaters. Und somit war er ganz Mensch ohne göttliche Privilegien. Und er sagte, wie Petrus richtig, der Vers ist nicht hier, der Vater ist in mir und ich bin im Vater, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Und dann sagt er Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt oder an mich glaubt, genau nach dieser Übersetzung, wird er noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, worum er mich dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater in mir, in seinem Sohn geehrt wird. Was ihr also in meinem Namen von mir erbittet, werde ich tun. Jetzt weiß ich nicht genau, weshalb ich diesen Bibelvers hier habe. Eigentlich wäre das ein anderer. Aber gut. Passt schon. Ja. Meinen Punkt habe ich vergessen. Naja, ist egal. Aber das Christsein ist ja kein langweiliges Leben, oder?
Nein.
Christsein ist spannend. Es besteht nicht nur daraus, am Sonntag ins Oikos zu gehen. Es besteht daraus, von Christus gefüllt zu sein. Prall gefüllt mit geistlichen Segnungen, einem Leben, das überfließt von göttlicher Liebe und Gnade. Ein spannendes Leben in Gottes Kraft. Und ich weiß, ich will dieses Leben. Und wenn Christus in uns ist, dann hat das Auswirkungen, die uns begleiten, dann bringt das diese Frucht. Ich möchte zum Abschluss, vielleicht habe ich jetzt noch einen Vers, der passt ja hier dazu. Wer an mich glaubt, wird größere Taten vollbringen. Wir werden auch große Dinge tun, weil Christus in uns ist. So wie der Vater in Christus war und er deshalb große Dinge tat, so können auch wir die Dinge tun, weil Christus in uns ist. Und was das konkret bedeutet, sehen wir in diesem Vers. Folgende Zeichen, sagt Jesus in Markus 16, am Ende des Markus-Evangeliums, werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es wieder gut gehen. Das sind doch Verheißungen. Das ist die Kraft Christus in uns, die sich auswirkt. Und es ist auch ein Schutz auf uns. Wir können Tödliches trinken, also ich rate euch das nicht auszuprobieren, aber wenn es mal geschieht, dann brauchen wir keine Angst zu haben, auch in anderen Situationen, denn der Schutz Gottes ist über uns, weil Christus in uns lebt. Er ist konstant bei uns. Wenn du das glaubst, ich habe zum Schluss eine kleine Proklamation vorbereitet. Mit dieser wollen wir zum Ende kommen. Und ich blende sie mal hier ein. Kannst du das mal lesen? Und wenn du das durchgelesen hast, oder ich lese es mal vor, dann können wir das gemeinsam lesen, wenn du möchtest. Er ist der Weinstock und ich bin die Rebe. Wie er ist, so bin ich. Er ist das Haupt und ich bin sein Leib. Ich bin ein Geist mit Gott. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Ich bin Gebein von seinem Gebein und Fleisch von seinem Fleisch. Ich lebe in ihm und habe mein Sein in ihm. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Er ist die Fülle der Gottheit und ich bin vollständig in ihm. Kannst du dazu Amen sagen? Amen. Dann lass uns aufstehen und das gemeinsam proklamieren. Er ist der Weinstock und ich bin die Rebe. Wie er ist, so bin ich. Er ist das Haupt und ich bin sein Leib. Ich bin ein Geist mit Gott. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Ich bin Gebein von seinem Gebein und Fleisch von seinem Fleisch. Ich lebe in ihm und habe mein Sein in ihm. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Er ist die Fülle der Gottheit und ich bin vollständig in ihm. Und alle sagen Amen. Halleluja. Amen.